Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Bitter und betrübt ist sie geworden. Nach all dem erlebten Leid will sie nicht einmal mehr ihren Namen tragen. Naomi, die Wonne oder die Lieblichkeit will sie nicht mehr heißen, sondern Mara, die Bittere und Betrübte. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten, zu der Geschichte einer israelitischen Familie zu der Zeit der Richter. Naomi hatte sich das sicherlich anders vorgestellt, als sie heiratete und eine Familie gründete, als ihre zwei Kinder, zwei Jungs, auf die Welt kamen. Ja, sogar als in Israel Hungersnot war und ihr Mann und sie sich entschieden, Israel zu verlassen und nach Moab zu ziehen, um dort zu überleben. Es war Hoffnung auf einen Neuanfang, auf eine bessere Zukunft. Doch dann starb ihr Mann und ihre beiden Söhne und sie blieb als Witwe mit ihren zwei Schwiegertöchtern zurück, ihrerseits nun Witwen. Und im Land Moab hört sie, Gott hat das Volk Israel besucht. In Bethlehem, im Haus des Brotes, gibt es wieder Brot. Also entscheidet sie sich, zurückzukehren. Doch mit leeren Händen. Sie sagt selber, voll bin ich ausgegangen und leer bin ich zurückgekehrt. Ja, zur Zeit der Ernte, doch angebaut hat sie nichts. Also wird sie auch nichts ernten können. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie soll sie denn überleben? Was soll sie denn essen? Und in all diesem Leid, diese menschliche Tragödie, leuchtet die Entscheidung Ruths nicht so wie die andere Schwiegertochter, wie Orpa, zurückzukehren zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, sondern bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Der Autor sagt, sich an sie zu hängen und mit ihr zurückzukehren und dieses Leid, das Leid der Naomi und ihr eigenes Leid, das zu teilen und sich auf Gott zu verlassen, dass er irgendetwas tun wird. In Bethlehem angekommen, werden wir jetzt erleben, was passiert. Ruth, Kapitel 2 und dort ab Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Dass ich so die Geschichte so las und jetzt der Autor uns einen Verwandten vorstellt, dachte ich mir, ach, das ist die Lösung. Ein angesehener, vermögender Verwandter, das ist doch super. Was kann einem Besseres passieren? Sie kehren zurück, sie haben nichts. Vermutlich werden sie jetzt zu ihm gehen und ihm sagen, du, könntest du uns helfen? Wir bräuchten ein bisschen Unterstützung. Weißt du, wir sind zurückgekehrt, wir haben nichts gesät, können auch nichts ernten. Kannst du uns etwas geben? Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Also ich dachte, sie würden auf den Verwandten zugehen und ihn um Hilfe bitten. Doch passieren tut etwas ganz anderes. Ruth übernimmt die Initiative und es ist eigentlich für mich überraschend, wie sie agiert oder was sie macht. Sie sagt nicht, du Naomi, jetzt sind wir hier in Bethlehem angekommen, das ist doch dein Heimatland, das ist dein Heimatort, du hast hier sicherlich eben Familie. Wir wissen ja nicht, ob Ruth von dem Boas weiß. Der Autor erzählt es uns als Leser. Ich weiß nicht, ob sie von ihm weiß, aber sie wird schon davon ausgehen können, dass Familie da ist. Und ich dachte, sie wird vermutlich dann zu Naomi sagen, du, möchtest du nicht etwas machen? Schauen, dass wir irgendwie jetzt hier überleben können. Doch Ruth wartet nicht auf ihre Schwiegermutter. Sie erwartet auch nicht, dass die Schwiegermutter Verantwortung übernimmt oder irgendwie handelt oder dass vielleicht die Familie Verantwortung übernimmt, sondern sie tut es selbst. Sie übernimmt selbst Verantwortung und macht das, was sie machen kann, nämlich zur Zeit der Ernte aufs Feld hinausgehen und das aufsammeln, was übrig bleiben wird. Es war in der damaligen Zeit Gesetz und auch Sitte, dass wenn geerntet wird, dass diejenigen, die ernten, die Besitzer der Felder, nicht das alles abernten, was da ist. 3. Mose Kapitel 19, Vers 9 wird dem Volk Israel das gesagt. 3. Mose Kapitel 19 und ab Vers 9, da heißt es, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte erhalten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Offensichtlich Gesetz und Sitte in Israel, wenn abgeerntet wird, dann bitte nicht an den Rändern und nicht Nachlese halten. Wenn etwas auf dem Boden bleibt, dann lasst es doch für die, die nichts haben, für die Armen, für die Elenden oder für die Fremden. Für sie soll es liegen bleiben. Und jetzt mit diesem Gesetz oder mit diesem Brauch vor Augen sagt die Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich mache mich auf dem Feld und ich hoffe, dass ich irgendwie Gunst, Gnade, Barmherzigkeit finden werde in den Augen von irgendjemandem, der da gerade die Ernte eintreibt, sodass etwas übrig bleibt und ich es sammeln kann und wir überleben können. Sie wartet nicht, sie erwartet nicht, sondern das, was in ihrer Macht liegt, das tut sie. Vers 3. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Also da entsteht jetzt dieses Bild von unseren Augen. Die Schnitter, die die Ernte einbringen und hinter ihnen her, was liegen bleibt, entweder am Rand oder auf dem Feld, da ist sie dann dahinter und liest es auf, sodass sie auch was zu essen haben wird, sie und ihre Schwiegermutter. Vers 3, zweiter Teil. Und sie trat zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Also das heißt, im Vorgang des Sammelns ist sie auf einmal auf dem Feld vom Boas angekommen. Sie weiß es nicht, für sie ist es ein Zufall. Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, und als ich das las, dachte ich mir, Moment, der ist ja auch aus Bethlehem, sie sind auch aus Bethlehem. Nun war Bethlehem damals keine Millionenstadt, so wie heutige Städte es sein können. Das heißt, die müssen doch eigentlich voneinander wissen, oder nicht? Hat Boas es mitbekommen, dass sie zurückgekehrt sind? Weiß Naomi um Boas und wie angesehen und vermögend er ist? Wird noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall erfahren wir, Boas ist aus Bethlehem und er kommt jetzt auch auf die Felder. Und die Frage ist, was wird passieren? Und er sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war. Es waren offensichtlich mehrere Schnitter, sogar so viele, dass es einen Leiter brauchte, einen Knecht, der die ganze Arbeit übersah. Und diesen fragt er dann und sagt zu ihm, wem gehört denn dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Ich weiß ja nicht genau, wie sich die Geschichte entwickelt, aber offensichtlich bemerkt Boas, der aus Bethlehem kommt und so die Arbeit zu begutachten, die da passiert, oder vielleicht selber auch mitzuarbeiten, wissen wir nicht, bemerkt er, hier ist jemand Teil der Gruppe, die nicht dazugehört. Und der benennt dieses Frau, aus unserer Sicht, wir wissen, wer es ist, die Ruth, sagte, wer ist denn dieses Mädchen da? War sie wohl noch jung? Oder ist sie vielleicht nur in seinen Augen jung, weil er etwas älter ist? Wer ist denn das Mädchen da? Und die Antwort des Schnitters ist auch interessant. Naja, das ist so eine moabitische, ja, er sagt auch Mädchen, er sagt nicht Frau, ein moabitisches Mädchen. Also für ihn ganz klar eine Fremde, eine Ausländerin. Das ist doch die, die mit Naomi zurückgekehrt ist aus Moab. Keine von uns. Aber sie hat gefragt, ob sie mit auflesen kann. Also Mai, haben wir ja dazu gesagt. Ja, womöglich dieses Gesetz im Hinterkopf, haben wir ihr das erlaubt. Und was er noch hinzufügt, dass er sagt, die ist aber ganz schön fleißig, also viel hat sie sich nicht ausgeruht. Vers 8. Und Boas sagte zu Ruth, finde ich spannend, dass der Autor sie hier nicht moabitisches Mädchen nennt oder die Moabiterin Ruth, das hat er schon mal gemacht in Kapitel 1, Vers 22, sondern er nennt sie einfach Ruth, also für den Autor ist jetzt Ruth gerade nicht die Fremde oder die Ausländerin oder die Moabiterin, sondern einfach nur die Ruth. Und Boas spricht also zu Ruth und sagt zu ihr, höre mir zu, meine Tochter. Auch spannend, wie er sie anspricht. Er sagt nicht, höre mir zu. Punkt. Weil er möglicherweise ihren Namen nicht kennt. Oder weil er nicht sagt, höre mir zu, Frau. Sondern sagt zu ihr, höre mir zu, meine Tochter. Ich lese das so oder deute das so, dass dadurch eigentlich Nähe geschaffen wird. Eine Nähe zwischen ihm und dieser Frau, die ihm fremd ist. Oder zwischen dieser Frau und ihm, denn er ist ja der Frau auch fremd. Er sagt zu ihr Folgendes, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Und je mehr wir so lesen, desto deutlicher so wird dieses Bild jetzt vor unseren Augen, womit wir es hier zu tun haben. Offensichtlich, und ich roll das jetzt mal von hinten auf, offensichtlich ist es gar nicht so ungefährlich, als einzelne Frau, als Fremde, als Ausländerin auf irgendwelchen Feldern hinter den Schnitternherren zu sammeln. Denn er sagt, ich habe ihnen befohlen und ihnen gesagt, sie sollen dich nicht antasten. Also es war nicht selbstverständlich, dass sie nicht angetastet wird. Es war auch nicht selbstverständlich, dass sie was zu trinken bekommt. Und ich weiß nicht, welches Bild Sie vor Augen haben, aber ja, erst als er darüber sprach, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja stimmt, wenn es Ernte ist, möglicherweise heiß, ja, dann wird sie was zu trinken brauchen. Und es sind nicht überall Getränkeautomaten, wo sie mal kurz hingeht und sich eine Flasche kauft oder einen Supermarkt. Und er sagt zu ihr, du darfst von dem trinken, was die Knechte schöpfen. Sie werden dich nicht anfassen. Er sagt auch zu ihr, geh bitte nicht auf ein anderes Feld, sondern bleib auf diesen Feldern hier und halte dich zu den Sammlerinnen. Und dieses halte dich ist dasselbe Wort, was uns in Bezug auf Ruth schon mal vom Autor gesagt wurde, nämlich in Ruth Kapitel 1, Vers 14. Und als Orpa sich entscheidet, zurückzukehren zu ihrem Volk, dann heißt es im letzten Satz von Vers 14, Ruth aber hängte sich an sie. Und er sagt jetzt zu ihr, häng dich doch bitte an meine Sammlerinnen. Häng dich an sie und bleib bei ihnen auf diesen Feldern. Den Männern habe ich gesagt, keiner soll dich anfassen und zu trinken sollst du auch was haben. Er schafft jetzt einen Raum der Sicherheit, der vorher nicht da war. Eine Unsicherheit, in die Ruth sich selbst entschieden hineingibt, so wie wir am Anfang gesagt haben, sie wartet nicht und sie erwartet offensichtlich auch nicht, dass das Leben für sie gelebt wird oder dass ihr jetzt was zugetragen wird, sondern sie sagt, ja, ich habe Ja zu diesem Leben gesagt, ich habe mich entschieden, bei meiner Schwiegermutter zu bleiben, ich bin die Jüngere von uns beiden, ich gehe jetzt raus und ich werde schauen, dass ich was zu essen finde, damit wir überleben, denn der Winter kommt und wir haben nichts angebaut. Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich denn Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest? Wo ich doch eine Fremde bin. Und sie bringt es hier auf den Punkt. Sie weiß, ich bin hier fremd. Ich bin eine Ausländerin. Ich kann keine Ansprüche stellen. Ich kann nichts erwarten. Ich bin gesellschaftlich gesehen ganz unten. Wenn man von dieser gesellschaftlichen Leiter sprechen würde, dann bin ich an der untersten Sprosse. Ich kann nicht erwarten, dass man mich schützt, dass man mir Sicherheit gibt, dass man freundlich zu mir ist. Und sie wundert sich und kann es nicht fassen, dass sie hier jemandem begegnet, der freundlich zu ihr ist und, wie sie es so formuliert, bei dem sie Gunst findet, Gnade findet, Barmherzigkeit findet, dass er sie beachtet. In der Tat, und es wird ja sofort deutlich, ja, der Boas beachtet sie. Er sagt, wer ist denn diese Frau da? Wer ist sie denn? Er nimmt sie sofort wahr und handelt und schafft einen Schutzraum. Vers 11. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Also offensichtlich weiß Boas, wer diese Frau ist, was sie gemacht hat, welche Entscheidung sie getroffen hat und dass sie zu ihrer Schwiegermutter in dieser schwierigen Stunde gestanden ist und sich entschieden hat, mit ihr zurückzukehren in, wie er so schön sagt, in das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Also haben wir uns am Anfang noch gefragt, wissen die voneinander, Boas von Naomi und von Ruth und umgekehrt Ruth und Naomi von Boas, dann ist die erste Frage schon beantwortet. Offensichtlich weiß Boas um die Situation Naomis und Boas weiß auch um die Situation der Ruth. Und er weiß auch, dass sie eine völlig unerwartete Entscheidung getroffen hat. Das ist ja uns auch beim Lesen in der letzten Episode aufgefallen, Ruth Kapitel 1, Vers 16, als sie sagt, zu Naomi sagt, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Boas weiß um die Entscheidung, die Ruth hier getroffen hat. Etwas gänzlich Unerwartetes. Denn Naomi hatte ja keine Möglichkeit mehr, sich irgendwie eine positive Zukunft vorzustellen. Das Positivste, was sie sich vorstellen kann, ist, dass sie sagt, ich will nicht, dass meine zwei Schwiegertöchter dieses Leid, das mich getroffen hat, weiter mit mir tragen. Die sollen zurückgehen, die sollen nochmal neu anfangen, die sollen eine Familie gründen, es soll ihnen besser gehen. Ich will nicht, dass sie mit mir leiden und in dieses Dunkel hineingehen mit mir. Denn mehr konnte sie ja nicht sehen. Sie hat ja gesagt, ich bin bitter und betrübt. Von Leid bin ich getroffen, Gott hat gegen mich ausgesagt, seine Hand ist gegen mich ausgegangen. Da ist es nicht fair, noch andere mit hineinzunehmen. Und Boas weiß das. Er hat es mitbekommen. Doch bis zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht auf Naomi oder Ruth zugegangen, sondern erst jetzt durch diese zufällige Begegnung, dass Ruth auf sein Feld ist und er ihr dadurch begegnet und es zu einem Gespräch kommt, dadurch erfahren wir ja, er weiß davon. Vers 12. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Er ist sich auch dessen bewusst, es ist ja sonst niemand da. Es ist niemand da, der sie beschützen kann, außer der Herr. Und er drückt es ja fast poetisch aus, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen, als wäre so der Herr ein großer Vogel, ein Adler, unter dem dann so die seine Kinder Zuflucht finden können. Denn ein Mann ist nicht da, Familie ist nicht da. Es sind lediglich Ruth und Naomi, die zwei sind zurückgekehrt und sind eigentlich gänzlich schutzlos. Und er sagt zu ihr, ach, möge doch Gott dich beschützen. Mögest du Schutz bei ihm finden. Denn das ist die Frage, die im Raum steht. Wo wird sie, Ruth, oder wo werden sie beide, Ruth und Naomi, den Schutz in ihrer Situation finden? Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet. Und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin ja nicht einmal wie einer deiner Mägde. Und wir sehen, was die Worte von Moab hier, von Boas mit Ruth machen. Sie sagt, du hast mich getröstet. Es ist ja nicht nur so, dass nur Naomi leiden würde. Es hat ja nicht nur Naomi ihr Mann und ihre zwei Söhne verloren. Ruth hat ja auch ihren Mann verloren. Auch sie leidet. Und in den Worten von Boas findet sie Trost. Sie sagt, du hast zu meinem Herzen geredet. Und ich bin ja nicht einmal wie einer deiner Mägde. Da sind wir wieder beim Selbstbild, das sie hat. Sie sagt, ich bin doch die Fremde hier, die Ausländerin. Und ich bin ja nicht mal so viel wert wie deine Sklavinnen, wie deine Mägde. Bin weit unter ihnen und dennoch bist du freundlich zu mir. Vers 14. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr nicht nur Brot, sondern geröstete Körner und sie aß und sie wurde satt und ließ sogar etwas übrig in Bethlehem, im Haus des Brotes, als vorher Jahre zuvor noch Hungersnot war und Elimelech und Naomi ausgezogen sind, um woanders zu überleben. Jetzt ist Zeit der Ernte, jetzt ist Brot da und sie wird satt und lässt sogar etwas davon übrig. Ist es möglich, dass die Geschichte doch eine positive Wende nimmt? Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen. Nicht nur am Rand des Feldes, nicht nur hinter den Schnittern her, sondern auch zwischen den Garben darf sie auflesen. Und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Wieder, fasst sie nicht an. Das war nicht selbstverständlich, dass sie geschützt ist. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann. Und ihr sollt sie nicht bedrohen. Wieder Schutz, einen Schutzraum um sie herum bauen. Keiner soll sie antasten, niemand soll sie anfassen. Und ihr sollt sogar nicht nur ihr das geben, was liegen bleibt, sondern bewusst Sachen auch liegen lassen. Vers 17. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie ausgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte und gab es ihr. Also solch ein wunderbares Bild, habe ich mir gedacht, so sie nimmt Zumindest stelle ich mir das so vor. Sie hat vielleicht das, was übrig geblieben ist, die gerösteten Körner und das Brot in ein Tuch getan, in ihre Tasche, und sie kommt nach Hause und holt es raus und gibt oder zeigt der Naomi nicht nur das, was sie gesammelt hat, oder sagt, schau mal, es ist was übrig geblieben von dem Brot und von den Körnern. Hier, nimm und iss. Welche Zuneigung, welche Liebe, welche Fürsorge zwischen diesen zwei Frauen vorhanden ist. Zutiefst mich berührt dieses Bild, wie sie der Naomi das, was übrig geblieben ist, zum Essen gibt. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du denn heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter bei ihr, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und zum ersten Mal hören wir, dass Naomi auch sowas wie neuen Mut schöpft. Sie ist nicht mehr lediglich die Bittere und die Betrübte, die von Gott geschlagen ist und von seiner Hand geknechtet ist, sondern sie sagt, nein, Gott hat seine Gnade nicht entzogen, weder den Lebenden noch den Toten. Also da ist Zukunft, da ist Hoffnung. Zumindest ein Schimmer davon. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt und er ist einer von unseren Lösern. Also offensichtlich kennt auch sie Boas. Er weiß, das ist unser Verwandter. Und es ist sogar einer von denen, der nach israelitischem Recht uns lösen kann. Also unser Ehemann werden könnte und damit für uns sorgen könnte. Aber auch sie ist nicht den Schritt gegangen, um auf ihn zuzugehen. Boas nicht und auch Naomi nicht. Aber jetzt merkt sie, dass Boas, übrigens übersetzt so viel wie in ihm ist Stärke, also in Gott ist Stärke oder Kraft, dass Boas jetzt diesen Schutzraum hier aufbaut und gnädig zu ihnen ist, aber sie verbringt es in Verbindung nicht nur mit Boas, sondern sagt Gott, der uns seinen Segen gibt. Und auf einmal entsteht von Naomi ein Bild der Hoffnung. Doch ob diese Hoffnung auch wirklich eine Hoffnung bleibt oder sich in Hoffnungslosigkeit verändert, das werden wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode erfahren, wenn wir gemeinsam weiterlesen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.